Ja, ich freue mich, euch Gottes Wort verkünden zu dürfen. Das ist ganz schön ein großer Anspruch immer wieder. Und heute ist es ganz besonders schwer, weil ich einen Text habe, mit dem ich ehrlich gesagt bis jetzt noch so meine Schwierigkeiten habe. Aber das ist ja auch manchmal ganz schön. Ihr wisst ja, ich mag auch gerne die Texte, die so ein bisschen schwieriger sind. Aber jetzt hatte ich letztes Mal diesen herrlichen Text, Jakob, der Kampf am Jabbok. Der ging mir so richtig, wie sagt man, leicht von der Hand zu predigen. Und heute ist ein ganz schwerer Text. Aber ich fange jetzt am Anfang an, ein bisschen sortieren. Der Titel der Predigt, sage ich ja jetzt, versuche ich immer euch am Anfang schon zu sagen, damit ihr euch so ein bisschen darauf einstellen könnt. Der Titel der Predigt heute soll sein: Sing dich frei. Sing dich frei. Das passt ja zum Sonntag Kantate. Ihr habt dieses Rotkehlchen gesehen, oder was? Ein Rotkehlchen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das singt auch und sah auch ganz fröhlich und frei aus. Und so soll auch heute der Titel sein. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich haben die meisten von euch noch nicht nachgelesen, was heute die Perikope ist. Ne? Gut. Dann ist es noch ein bisschen eine Überraschung für euch. Aber bevor ich zur Perikope komme, möchte ich euch gerne den Psalm vorlesen, aus dem auch der Wochenvers kommt. Psalm 98, ein Wahnsinnspsalm mit großem Anspruch und großer Freude. Und ich finde das eigentlich Spannende aus diesem Psalm, darauf komme ich später dann noch zu sprechen. Ich lese ihn euch jetzt erstmal vor. Psalm 98. Ein Psalm als Überschrift, ist auch lustig. Ein Psalm steht da einfach nur, damit man weiß, worum es sich handelt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Hilfe kundgetan, vor den Augen der Völker seine Gerechtigkeit offenbart. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn alle Länder, seid fröhlich, jubelt und spielt. Spielt dem Herrn auf der Leier mit frohem Gesang, mit Trompeten und Hörnerschall, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge jubeln im Chor vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach dem Recht. Amen. Das ist der Titel, singt dem Herrn ein neues Lied, und daher kommt auch dieser Name für den Sonntag heute, Kantate, Latein, und ein Imperativ, wenn ich das richtig verstehe. Mein Latein ist schon eine Weile her. Singt dem Herrn ein neues Lied. Heute haben wir noch kein neues Lied gesungen. Vielleicht entwickelt sich das noch ganz spontan, dass hier jemand ein neues Lied anstimmt. Aber das wäre auch mal was, jedes Jahr zu Kantate ein neues Lied zu schreiben. Hat jemand von euch schon mal ein Lied geschrieben? Bestimmt. Ja, da hinten ist jemand, der hat schon mal ein Lied geschrieben. Sonst nicht? Ja? Also ich glaube, ich habe gestern mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe noch nie ein Lied zu Ende geschrieben. Ja? Ich habe noch, außer so Quatschlieder. Ja, das habe ich schon ein paar Mal so für die Jungschar oder so, dass wir so Quatschlieder geschrieben haben. Aber ich habe noch nie ein ernsthaftes Lied zu Ende geschrieben. Das wäre eigentlich mal was. Ja, ist eigentlich schade, weil ich denke mir, die Lieder, die mich so berühren und die ich so gerne mitsinge, die hat ja auch irgendjemand mal geschrieben. Und ich denke, da gehört so ein gewisser Impuls dazu, zu sagen, ich fange jetzt nicht nur an, ja, oder ich schreibe nicht nur drei Verse, sondern ich schreibe dieses Lied auch zu Ende und ich veröffentliche das auch, damit auch andere das singen können. Dazu gehört auch Mut. Das ist übrigens meine Erfahrung mit SMD. Da waren wir mal bei euch in dem, wie heißt das Café da? Nee, ihr habt doch das, wo du meintest, da macht ihr den Kaffee. Ja, genau, da war ich, glaube ich, mal, da hatten wir so ein Treffen von Songwritern irgendwie. Genau, und ich bin zwar kein Songwriter, ich weiß gar nicht, wie ich da mit reingerutscht bin, aber das war auf jeden Fall lustig. Und ja, genau. Und das fand ich interessant, da waren halt Leute, die sich zusammengetan haben, Lieder zu schreiben. Und daran musste ich denken, weil singt dem Herrn ein neues Lied. Ich weiß jetzt natürlich nicht, heute Morgen, von jedem Einzelnen von euch, wie eure Beziehung zu Musik ist. Ja, ich weiß nicht, bei manchen weiß ich, die sind sehr musikalisch, die machen auch gerne Musik, auch hier im Gottesdienst haben wir ja unterschiedlichste Gruppen. Vielleicht ist der ein oder andere, der singt ganz gerne zu Hause oder in einem Chor, oder der singt vielleicht mal so auch im Gottesdienst besonders laut mit. Und vielleicht gibt es aber auch so den einen oder anderen, der singt unter der Dusche ganz gern, ja. Oder wenn ihn niemand hören kann, ich bin so jemand zum Beispiel, ich singe ganz gerne auf dem Fahrrad oder so im Auto, wenn ich weiß, niemand hört mir zu. Manchmal ist es dann ganz peinlich, wenn ich merke, da im Schrebergarten stand doch jemand und hat mich gehört. Oder was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand von euch kennt, wenn ich so durch Fußgängerzonen laufe und sehr viele Menschen da sind, dann fange ich auch an zu singen. Das ist so ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich denke, da sind so viele Leute, das hört dann eh keiner oder so. Oder ich singe, um mich zu beruhigen. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist mir aufgefallen. Also wenn ganz viele Menschen um mich rum sind, dann singe ich auch manchmal plötzlich einfach so. Und tatsächlich nimmt es auch, glaube ich, niemand wahr oder sie lassen sich es nicht anmerken. Das ist so ein Phänomen. Also ich weiß nicht, welche Art von Sängern ihr so seid oder ob ihr vielleicht auch sagt, ihr habt ein ganz schlechtes Verhältnis zu Musik. Ihr singt überhaupt nicht. Ja, singen ist überhaupt nicht euer Ding. Ihr habt es mal probiert und das war so schrecklich und seitdem macht ihr das nie wieder. Weiß ich nicht, wie euer Verhältnis zu Musik ist, aber ich will euch heute so ein bisschen ermutigen, Musik als Geschenk Gottes und auch als nicht nur als so Sache, die irgendwie ganz schön ist, so wie irgendwie so ein Hobby, was man so nebenbei machen kann, sondern auch als Bereicherung für euer Leben, als Geschenk Gottes in eurem Leben, als Evangelium für euch zu erleben. Darum soll es heute gehen. So, jetzt kommen wir zum Predigttext. Dafür habe ich ein Bild mitgebracht und ihr dürft gerne mal dann erraten, um was für einen Text es sich handeln könnte. Ah, das ist jetzt natürlich schade, da, also das Bild ist von Marc Chagall. Ah ja, hier auf dem Bildschirm sieht man es besser. Jetzt habt ihr natürlich, die Farben, schade, man sieht die Farben auf dem. Genau, David und Saul, richtig. Hat ihr gut geraten? Victor hat vorhin gesagt, man sieht auf jedem Bild von Chagall ein Einhorn. Ich sehe da jetzt noch kein Einhorn. Findet es jemand von euch? Ihr könnt ja mal gucken, wir lassen das Bild einfach eingeblendet, aber hört mir bitte trotzdem zu. Ob ihr das Einhorn findet. Die Farbgebung ist leider hier nicht so gut. Darauf komme ich dann gleich noch. Aber ich erkläre euch das. Seht ihr was Rotes auf dem Bild? Nee, ne? Also hier auf dem Bildschirm sehe ich es. Kann ich euch jetzt aber schlecht zeigen. Also die Harfe, die ist gelb, das sieht man, ne? Dann ist die Wange von David ist so ein bisschen rosa. Das sieht man, glaube ich, schon hier nicht mehr. Und die Haare sind grün. Ja, so ein richtiger Punk, der David auf dem Bild. Das Wichtigste ist eigentlich, der Mantel von Saul ist rot. Aber nur rot gefleckt. Also der hat hier nur so ein paar rote Flecken an der Seite noch, die übrig sind. Ja, weil Rot ist ja die Königsfarbe. Und hier ist von Sauls Königtum nicht mehr viel übrig, weil im Kapitel vorher, und das ist jetzt die Überleitung zum Text, Gott Saul verheißen hat, dass sein Königtum bald enden wird, weil Saul nicht gehorsam war und sich also anderen Göttern zugewandt hat oder auch vor allem dem Willen der Menschen gebeugt hat, mehr als dem Willen Gottes. Und daraufhin verheißt ihm Samuel dann, dein Königtum wird zu Ende gehen. Und davon ist Saul natürlich nicht so begeistert. Und dann wird David zum König gesalbt. Und jetzt kommt dieser Text, nachdem David zum König gesalbt wurde, nicht zum König gesalbt, Entschuldigung, sondern er wird zum König gesalbt, aber er ist noch nicht König, so. Und jetzt kommt dieser Text. Der Geist des Herrn aber war von... Entschuldigung. Gut, danke. Hier will jemand mitlesen. Jetzt seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, mitzulesen. 1. Samuel 16. Übrigens, ganz spannend, kann ich euch nur empfehlen zur persönlichen Lektüre, Bibellese. 1. Samuel 8 könnt ihr auch mal lesen. Von der Berufung Sauls bis, also da geht es ja dann erstmal darum, 1. Samuel 8, das Volk will einen König. Ja, Samuel ist ganz erschüttert, warum wollen die einen König? Und dann erlaubt Gott es und sagt, ihr werdet dann aber auch entsprechende Nachteile davon haben. Und dann sagt das Volk trotzdem, wir wollen einen König. Also lest es mal nach, 1. Samuel 8, 9. Und dann es sind ja immer sehr spannende Geschichten. Also Buch Samuel, unabhängig von meinem Namen, sehr lesenswert. Habt ihr es jetzt alle? 1. Samuel 16, ab Vers 14. Der Geist des Herrn aber war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn versetzte ihn in Schrecken. So, da muss ich jetzt schon mal kurz einhaken, weil das ist etwas, was vielleicht den einen oder anderen wundert. Warum steht jetzt hier explizit, dass es ein böser Geist vom Herrn war, der Saul hier verstört? Ah, es war nicht meine Urgut. Versetzte ihn in Schrecken. Das ist schwierig für uns heute zu verkraften, würde ich mal behaupten. Genauso wie es dann bei der Exodus-Erzählung heißt, Gott verstockte das Herz des Pharao. Da kann man sich das vielleicht noch ein bisschen eher vorstellen. Aber hier wird es richtig schwer, weil hier ist ja jemand, der offensichtlich den Geist Gottes hatte, der also auch ein Diener Gottes ist. Und jetzt schickt Gott ihm einen Geist, der ihn in Schrecken versetzt. Schwer für uns vorstellbar. Aber das ist auch eine Bereicherung und ich möchte euch da mal ermutigen, heute Morgen euch so ein bisschen stretchen zu lassen vom Alten Testament, weil hier im Alten Testament, in dieser alten Vorstellung, gibt es noch nicht den, was man später dann in der Theologie christlichen Dualismus nennt. Es gibt noch nicht den Dualismus, übrigens auch im Buch Hiob, da kommen wir dann gleich, oder kann ich euch jetzt nebenbei noch erzählen, im Buch Hiob genauso, am Anfang haben wir ja den Teufel, also Satan, ja, namentlich Satan, der zu Gott kommt und sagt, der den Hiob versuchen will. Ja, also der sagt, es gibt hier, so toll ist der gar nicht, der Hiob, und der ist nur so toll, weil du ihn ausgestattet hast mit allem, was er braucht, weil er reich ist. Ja, deswegen ist er so gottesfürchtig. Aber wenn er das alles nicht hätte, dann wäre er auch nicht mehr so gottesfürchtig. Also der Satan kommt zu Gott und fragt Gott letztendlich, darf ich den versuchen? Darf ich dem alles wegnehmen? Und was passiert? Gott erlaubt es ihm. Ja? Und erst dann darf der Satan Hiob alles wegnehmen. Das heißt, diese Rolle, die der Teufel heute manchmal in unserer christlichen Vorstellung hat, als Gegenspieler Gottes, ist nur bedingt richtig. Das ist jetzt eine Herausforderung für heute, ja, weil wir haben manchmal so ein christliches Bild, was auch kulturell übrigens gezeichnet ist. Ja, Hollywood, wir haben in Hollywood immer einen guten, keine Ahnung, ich kenne mich ehrlich gesagt ganz schlecht mit so Superheldenfilmen aus, sagen wir mal Spider-Man. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Bösen, weiß ich nicht, wer ist da der Böse? Kennt sich auch niemand aus. Gut, dann ist es jetzt hinfällig. Ich habe da ehrlich gesagt mir jetzt vorher kein gutes Beispiel überlegt, aber ihr kennt es, ja? Es gibt einen Guten und dann gibt es einen Gegenspieler. Das gibt es aber in der jüdischen Vorstellung so nicht, weil Gott ist ja einer, ja? Höre Israel, dein Gott ist, der Herr dein Gott ist einer, ja? Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen, der Himmel und Erde erschaffen hat und einen, der alle Macht auf sich vereint. Das heißt, es kann schon mal allein von dieser religiösen Vorstellung von einem Gott her keinen Gegenspieler geben, zumindest keinen, der ebenbürtig ist. Und das ist, ich glaube, das ist eine große Gefahr im Christentum, wenn wir so tun, als wäre der Teufel ein irgendwie würdiger Gegner für Gott, als hätte der eine faire Chance gegen Gott im Kampf. Ja, das sagt auch Jesus nie. Ja, wenn Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, zu Petrus, dann meint er damit nicht, oh, jetzt bin ich kurz davor zu verlieren oder so, sondern er meint diese Versuchung, ja, das ist, der Satan ist derjenige, der die Versuchung ausführt, aber er ist nicht mein Feind, sondern die Versuchung ist letztendlich auch eine Versuchung, die Gott zulässt. Deshalb sagt er dann auch kurz danach, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also das ist schwer für uns zu ertragen, behaupte ich. Das ist auch die große Frage schon im Buch, in der Urgeschichte, ja, bei der Sintflut-Erzählung. Die große Frage, warum schafft Gott die Menschheit, die ist aber böse, und warum zerstört er sie nicht? Also warum lässt er sie leben? Aber da könnte ich jetzt lange noch drüber reden. Aber das ist wichtig, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Also dieser Dualismus, Gott gegen den Teufel und alles Böse kommt vom Teufel und alles Gute kommt von Gott, ist nicht biblisch und vor allem nicht in der jüdischen Vorstellung noch gar kein Thema. Trotzdem dürfen wir natürlich sagen, Gott, alles Gute kommt von Gott und wir nehmen alles Gute aus Gottes Hand. Aber hier sehen wir auch das Schwere, müssen wir, wenn wir fair sind, aus Gottes Hand nehmen. Ja, also deshalb, ein Geist vom Herrn versetzte ihnen Schrecken. Aber wichtig auch, es ist ein anderer Geist. Also der Geist Gottes, Gottes war von Saul gewichen, heißt es hier. Also der Heilige Geist war von Saul gewichen, der ihn als zum König quasi, als König befähigt hatte. Und jetzt kommt ein böser Geist und versetzt ihn in Schrecken. Also, das ist war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ein wichtiger Exkurs. Also Dualismus, lasst euch nicht auf dieses Gegenspieler, guter und böser Hollywood-Denken ein, sondern wir haben einen Gott, der ist allmächtig und sein Sieg steht auch schon fest, ja, über den Teufel. Der ist schon errungen. Und dass der Teufel noch wirken darf in dieser Welt, ist Gottes Absicht. So hart es klingt, ja, aber Gott, alles, was der Teufel tut, lässt Gott ihn tun. Also nicht, dass Gott ihm befiehlt, was er tun soll, aber er lässt es ihn tun, solange er möchte. Das ist jetzt so das Kaugummi für die Woche. Da dürft ihr drauf rumkauen. Können wir auch sonst gerne nochmal im Bibelgespräch drüber reden, oder ihr dürft gerne auch zum Glaubenskurs kommen. Jetzt am Mittwoch ist wieder Glaubenskurs, 19 Uhr, herzliche Einladung, dann können wir da auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Es könnte sogar sein, dass das Thema ist, habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Wäre jetzt aber bald dran. Genau, so, dann geht es weiter. Also, und die Diener Sauls sagten zu ihm: Sieh doch, ein böser Gottesgeist versetzt dich in Schrecken. Unser Herr muss es nur sagen, deine Diener, die vor dir stehen, werden einen Mann suchen, der es versteht, die Leier zu spielen. Oder die Harfe, von mir aus auch. Und wenn ein böser Gottesgeist auf dir ist, wird er in die Saiten greifen und das wird dir gut tun. Und Saul sagte zu seinen Dienern: Haltet Ausschau für mich nach einem Mann, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Daraufhin sagte einer der Burschen, Bursche ist auch so ein Wort, das benutzt heute keiner mehr, daraufhin sagte einer der Burschen: Sieh, ich habe einen Sohn von Isai, dem Bethlehemiter, gesehen. Er versteht es zu spielen, ein Kriegsheld, ein Krieger, redegewandt, ein Mann von gutem Aussehen, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und sagte: Schick David zu mir, deinen Sohn, der bei den Schafen ist. Und da nahm Isai einen Esel, Brot, einen Schlauch mit Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es zu Saul durch David, seinen Sohn. So kam David zu Saul und diente ihm. Und er, also Saul, liebte ihn sehr und wurde sein Waffenträger. Und David wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass doch David in meinem Dienst sein, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und wenn der böse Gottesgeist auf Saul war, oder der Gottesgeist auf Saul war, so nahm David die Leier und ergriff die Saiten, dann wurde es Saul leichter und es tat ihm gut und der böse Geist wich von ihm. So, jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich diesen Text schwer finde. Oder findet ihn jemand nicht so schwer? Ich finde ihn schwer, weil wir haben hier auf der einen Seite David, der schon der designierte König ist, ja, der wurde schon zum König gesalbt. Saul weiß aber noch nichts davon. Man könnte fast sagen, das ist so ein bisschen ein falsches Spiel. Ja, David ist da im Königshaus, er weiß, der Thron gehört mir. Und Saul, der geplagt ist von diesem bösen Geist, ja, etwas, wofür er zumindest, wir wissen jetzt nicht direkt, was er dafür kann oder was er nicht dafür kann. Wir wissen auch nicht genau, welche Art von Verstimmung es ist. Es ist auf jeden Fall nicht das, was man jetzt heute als schwere Depression oder so bezeichnet, weil dann würde so ein Harfenspiel wahrscheinlich nicht viel helfen. So eine richtig schwere Depression, da kommt man mit Musik nicht so einfach raus. Es wird so eine Art Verstimmung, Ambivalenz irgendwie sein, in der der König Saul ist. Und man merkt ja es auch später, wenn man die Geschichte weiterliest, also hier 1. Samuel könnt ihr gerne auch noch weiterlesen, werdet ihr merken, es wird immer schlimmer mit Saul. Also der wird dann tatsächlich psychisch krank, würde ich auch sagen, aus heutiger Sicht. Er bekommt so eine Art Paranoia, er fühlt sich immer verfolgt und versucht alles zu töten und aus dem Weg zu schaffen, was sein Königtum irgendwie gefährdet. Aber hier sind wir noch ganz am Anfang, an einer Stelle, wo das also noch eine Verstimmung ist. Und dann kommt ausgerechnet David, der nächste König, kommt an seinen Königshof und soll für ihn spielen, damit es ihm besser geht. Und jetzt die Frage, was nehmen wir mit aus so einer Geschichte? Ja, es ist ja erstmal so eine Geschichte, die kennt man vielleicht aus dem Kindergottesdienst, auch eine Geschichte, die liest sich gut, die hört sich gut, ist spannend. Aber was hat die mit meinem Leben zu tun oder mit eurem Leben heute Morgen? Und ich habe versucht, das so ein bisschen zuzuspitzen auf die Frage, was hat es mit der Musik auf sich? Also was hat es mit der Musik, was hat die Musik für eine Bedeutung für das Leben? Weil Musik ist ja nichts, was David jetzt erst anfängt. Also es ist ja nicht so, dass er sich jetzt erst überlegt, ich muss jetzt irgendwie Musik machen, sondern Musik ist ja das, was Davids Leben von Anfang an geprägt hat. Er hat ja anscheinend schon immer, als er bei den Schafen war, da hatte er viel Zeit, da saß er viel rum und hat sich die Schafe angeguckt. Und dann hat er wahrscheinlich schon immer so ein bisschen musiziert. Woher er die Leier hatte, keine Ahnung, sowas wird ja damals auch teuer gewesen sein. Vielleicht hat er sie sich selber auch gebaut. Jedenfalls war er also ein Musikant. Und auf der anderen Seite haben wir Saul, der auch, und deshalb sage ich euch, ihr sollt ja 1. Samuel 8 lesen, der hat groß angefangen als König. Die Bibel spricht sehr positiv am Anfang über Saul. Und Saul bleibt immer für uns Christen, zumindest würde ich sagen, eher negativ im Kopf. Ja, weil wir sein Ende sehen und vor allem seine Arbeit gegen David. Aber wenn wir mal ehrlich sind und uns die anderen Könige angucken, die anderen Könige Israels, da ist es fast immer so, dass sie gut anfangen und am Ende der Ausgang eher nicht so glorreich ist. Auch bei David gibt es schwere Zeiten. Und trotzdem steht über David in der Bibel, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auch obwohl er auch zum Mörder, zum gewissermaßen könnte man sagen Vergewaltiger wird, auch obwohl er auch in vielerlei anderer Hinsicht Schuld auf sich lädt, ja, wird von ihm viel positiver berichtet und gedacht als von Saul. Aber auch Saul hat mal gut angefangen. Und die Frage ist doch, was macht jetzt hier den Unterschied zwischen Saul und David? Und ich glaube, der Unterschied ist, dass David singen kann, dass David Musik machen kann. Und das heißt nicht, dass Saul das nicht auch könnte. Ja, vielleicht, das wäre ja unfair, wenn Saul einfach unmusikalisch wäre und David musikalisch und deshalb hat Gott ihn lieber. So ist ja Gott nicht. Sondern ich glaube, die Situation, in die Saul hier gekommen ist, ist eine Situation, in der er sich verrannt hat, in der Verantwortung und in der Machtposition, die er hatte, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Also er war in einer Situation, in der er gefangen war, in einem Apparat, den er sich selber gebaut hatte. Also er war gefangen in einer Rolle, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Im Kapitel vorher, als Samuel ihm sagt, dein Königtum wird enden, da sagt Saul, ich werde jetzt nicht mehr auf die Menschen hören, vergib mir. Also wir merken, er war so sehr unter Druck von auch seiner Bevölkerung. Er war so sehr unter Druck, selber dieser Rolle gerecht zu werden als König, dass er keine freien Entscheidungen mehr treffen konnte. Und genau das ist ihm zum Verhängnis geworden. Und David, der ist hier am Anfang seiner Karriere noch frei, so frei, dass er einfach nur die Leier spielen und damit Gottes Frieden zu Saul bringen kann. Also David ist in der Lage, die Kontrolle abzugeben und von Freiheit zu singen. Wobei wir lesen hier gar nicht, dass er singt, sondern wir lesen eigentlich nur, dass er die Leier spielt. Dazu habe ich etwas rausgesucht. Das ist, ich sage euch gleich, von wem das ist. Das ist so ein Italiener. Der hat geschrieben, die Musik ist schon darum der beste Trost, weil sie nicht neue Worte macht. Selbst wenn sie zu Worten gesetzt ist, überwiegt ihre eigene Magie und löscht die Gefahr der Worte. Am reinsten aber ist sie doch, wenn sie für sich spielt. Man glaubt ihr unbedingt, denn ihre Versicherung ist eine der Gefühle. Ihr Ablauf ist freier als alles, was sonst Menschen möglich scheint. Und in dieser Freiheit liegt die Erlösung. Je dichter bewohnt die Erde wird und je maschinenmäßiger die Gestaltung des Lebens, umso unentbehrlicher muss die Musik werden. Es wird eine Zeit kommen, in der man nur noch durch sie den engen Maschen der Funktionen entschlüpfen wird und sie als ein mächtiges und unbeeinflussbares Reservoir der Freiheit zu belassen, muss als die wichtigste Aufgabe des künftigen Geisteslebens gelten. Die Musik ist die wahrhaft lebendige Geschichte der Menschheit, von der wir sonst nur tote Teile haben. Man braucht aus ihr nicht zu schöpfen, denn sie ist immer schon in uns da. Und es genügt schlicht zu hören, da man sonst vergeblich lernt. Das ist von Canetti. So. Hm? Nee? Wer ist es? Ja, Canetti, okay, also ein Soziologe. Danke, wusste ich nicht. Gut, dass wir hier schlaue Leute haben. Schlauere Leute als ich. Aber ich fand, das hat mich beeindruckt. Ja, das hat mich beeindruckt, dieser Blick auf Musik und diese Vorstellung, Musik ist immer schon in uns da. Und dann habe ich überlegt, ist es eigentlich was Biblisches? Und deshalb habe ich euch gefragt, könnt ihr mit Musik was anfangen? Welche Art von Sängern seid ihr? Ja, seid ihr die, die Musik nach außen tragen? Oder seid ihr die, die Musik vielleicht eher verstecken? Seid ihr vielleicht die, die sogar gar nicht mehr singen, weil sie sich nicht mehr trauen? Und ich glaube, das ist ein Schatz, den wir heute Morgen in diesem Text entdecken dürfen, der hier verborgen liegt. Nämlich, dass Musik ein Geschenk Gottes ist, was in jedem von uns liegt und was ein Schlüssel sein kann zu einem Frieden, den Gott uns schenken möchte, der größer ist als die Verantwortung, die uns manchmal erdrückt in unserem Leben. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber ich denke zum Beispiel an Paulus und Silas im Gefängnis. Ja, sie sind gefangen, sie sind in einer Situation, die eigentlich jeder Mensch als unüberwindbar bezeichnen würde. Und was tun sie? Sie loben Gott. Ja, sie singen. Oder ich denke an Miriam, ja, die gerade das Meer durchlaufen ist, ja, das gespaltene Meer. Ich glaube, wenn ich da auf der anderen Seite ankommen würde, ja, und ich sehe gerade so, wie die Ägypter von den Wellen ertränkt werden, ich glaube, ich würde erstmal zusammenbrechen und heulen. Ja, und sie singt. Ja, sie singt ein Lied von Freiheit. Ist übrigens spannend, die Frauen singen mehr als die Männer in der Bibel. Auch Maria, ja, Loblied der Maria, kommt sie da an? Auch die hätte jeden Grund zu heulen, ja, in ihrer Situation. Und was tut sie? Sie singt dem Herrn ein neues Lied. Sie singt ein Lied von Freiheit. Sie singt ein Lied, das mich zutiefst beeindruckt, vom Sturz der Mächtigen und von der Erhöhung der Niedrigen. Also das ist für mich das Spannende an diesem Text, dass hier Freiheit nicht in der Macht steckt von David, ja auch nicht darin steckt, dass David zum König berufen ist. Es hat damit nichts zu tun, sondern einfach in der Fähigkeit Davids, Musik zu machen. Und ich stelle mir vor, Musik für Gott, also zumindest zu Gottes Ehre. Ja, weil David es geschafft hat, ich stelle mir vor, auch aus diesem naiven jugendlichen Hirtensein heraus, sich noch nicht so einsperren zu lassen in die Strukturen, die später auf ihn zukommen als König. Und er wird es ja schwer haben in diesen Strukturen. Aber da haben wir den verfinsterten Saul, ja, und ich finde, das sieht man in diesem Bild so schön, ja, wie er da sitzt und sich so an die Stirn fasst, ja, und er ist erdrückt von dieser Verantwortung und er ist erdrückt auch von dem Leid, was er schon selber verursacht hat, von den Kämpfen, die er vielleicht gekämpft hat, von der Schuld. Und dann haben wir da auf der anderen Seite den David, der ist noch so ganz frei. Und die Musik ist der Ausdruck davon. Deshalb ist auch hier David nicht der, der farblich so besonders beleuchtet ist, sondern die Harfe. Die Harfe ist gelb und gelb ist hier die Farbe Gottes bei Chagall. Ja, das wird später so ein dunkleres Gelb bei ihm, später in der Geschichte Davids. Er malt mehrere Bilder von David. Aber hier ist es noch so ein leuchtendes Gelb. Und dieses Gelb, durch die Musik bringt er Gottes Frieden zu dem König, der nur noch so in den letzten Fleckenkönig ist. Ja, nur noch die letzten Flecke aus seinem Mantel sind noch rot. Also Gottes Königtum ist schon von ihm genommen. Ich musste denken an gestern. Was war gestern? Großes Ereignis? Ach so, das Forum, ja. Ich meine jetzt eher weltpolitisch etwas bedeutender. Also. Genau, richtig, die Krönung, ja, die Krönung, da haben wir das ja vor Augen und viele Menschen finden das heute überholt, ja, da wurde ja auch viel diskutiert, ist es überhaupt noch zeitgemäß, jemanden irgendwie zum König zu krönen, aber ich finde das spannend, das hat mich erinnert auch an den Film The King's Speech, kennt ihr den? Da geht es um einen, der zum König gekrönt werden soll, aber stottert, ja, und der kann... soll große Reden halten, er ist auch in der Kriegssituation, ja, er soll die Bevölkerung beruhigen und er stottert und kann nicht der Bevölkerung den Frieden zusprechen, den er ihnen gerne zusprechen möchte oder den Mut zusprechen, den er ihnen zusprechen möchte. Und es stellt sich dann im Laufe des Films heraus oder so ein Schlüsselmoment in diesem Film ist, wo der König singt und beim Singen stottert er nicht. Und das ist für ihn dann so eine Schlüsselerkenntnis, ja, dass er auch ohne Stottern reden kann. Nur dass anscheinend, wenn er redet, was anderes in seinem Kopf passiert, als wenn er singt. Und das ist genau die Botschaft, denke ich, die auch aus diesem Text zu uns spricht, nämlich die Botschaft, dass Gott nicht nur in dem Vernünftigen, nicht nur in dem Kontrollierbaren zu uns sprechen will oder in uns wirken möchte, sondern vielleicht gerade manchmal in dem Unkontrollierten, gerade in dem Gesang über das, was wir nicht greifen und begreifen können. Und deshalb habe ich euch auch am Anfang diesen Psalm 98 vorgelesen, weil der genau das für mich auch zum Ausdruck bringt. Und man überliest es leicht, wenn man den liest. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, steht hier. Und wie heißt es in der Luther-Übersetzung? Denn er tut Wunder. Ja, und das ist das Geniale im Hebräischen hier. Es ist nicht festgelegt, ob das in der Vergangenheit gewesen sein muss oder ob es jetzt gerade passiert oder auch ob es in der näheren Zukunft passiert. Man kann über Gottes Wunder singen, auch wenn man sie noch nicht sieht. Das ist für mich das Geheimnis in diesem Text. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja, und auch alle diese Dinge, die in dem Text geschrieben sind, er hat seine Hilfe getan vor den Augen der Völker, ja, oder er schafft Gerechtigkeit ganz am Ende, er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit. Das sind alles Dinge, die zumindest noch nicht in ihrer Vollkommenheit geschehen waren zu dem Zeitpunkt, wo der Psalmist diesen Psalm geschrieben hat. Und trotzdem traut er sich und ist mutig genug, ist frei genug, schon davon zu singen, was er noch nicht mit seinen Augen gesehen hat. Und das ist für mich der Schatz von diesem Sonntag Kantate. Und dazu will ich euch ermutigen heute Morgen, dass ihr singt. Und es geht manchmal gar nicht so sehr, und das finde ich, das merke ich auch, wenn wir über Lieder sprechen, ja, dass ganz oft über die Texte diskutiert wird. Und das fand ich bei diesem Cinelli hier, oder nee, wie heißt er jetzt gleich nochmal? Canelli, Entschuldigung, ich muss echt mal was von dem lesen. Dass er erkannt hat, dass es bei Musik nicht hauptsächlich um den Text geht. Ja, es gibt wertvolle Texte, und die Texte bleiben manchmal auch ja gerade durch die Melodie in unseren Köpfen hängen. Und gerade die alten Lieder haben ja oft sehr wertvolle Texte. Welch ein Freund ist unser Jesus, haben wir vorhin gesungen. Weil das ist ein Lied, was wir oft auf Beerdigungen gesungen haben. Walter Burzlaff hatte das sich gewünscht für seine Beerdigung. Ja, weil das ein Lied ist, was ein ganzes Leben zusammenfassen kann. Aber das könnte kein Gedicht. Es kann nur ein Lied. Ja, es kann nur eine Melodie. Und ich will nicht sagen, die Texte sind unwichtig, ja, sondern ich will nur sagen, das, was unser Herz eigentlich berührt, was uns eigentlich befreien kann, ist die Melodie dahinter. Und deshalb will ich euch ermutigen, singt und denkt mal nicht so viel darüber nach, was singe ich da eigentlich, sondern singt mal, bis ihr euch frei fühlt vor Gott. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was Gesang kann, was vielleicht sonst nichts kann in unserem Leben, uns frei machen von diesem ganzen Netz aus Verantwortung, von diesem ganzen Druck, in dem wir uns so befinden als erwachsene Menschen, ja, in dem wir uns auch befinden müssen, ein Stück weit. Und was uns vielleicht wieder so ein bisschen zu diesem Hirtenjungen machen kann, der da neben Saul sitzt und einfach auf seiner Leier spielt. Ja, und der von Gottes Liebe und von Gottes Freiheit singt, obwohl er sie vielleicht gerade gar nicht so sehr erlebt, so lange, bis der böse Geist weicht von Saul. Und ich wünsche euch, dass ihr das selber auch für euch erlebt. So wie Johann Sebastian Bach das in einem Lied geschrieben hat, trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, gar in sicherer Ruhe. Und das wünsche ich euch, dass ihr das könnt. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Amen.